hingehört. Stars der alten Musikszene und ihre musikalischen Favoriten.
Diesmal hat meine Kollegin Ilona Hanning die Schweizer Geigerin Laila Schajek getroffen. Seit September 2010 hat sie gemeinsam mit Amandine Beyer den Lehrstuhl für Barockvioline an der Schola Cantorum in Basel. Sie ist in vielen Ensembles und natürlich auch als Solistin zu hören. 2006 hat sie ihr eigenes Ensemble La Centifolia gegründet. Laila Schajek stellt Ihnen nun die Sonate G-Moll, Zimmermann-Verzeichnis 807 von Henry Purcell vor, in der Variationen eine wichtige Rolle spielen.
Es geht los, indem die erste Geige mit dem Bass zusammen anfängt. Und es gibt zwei Bassinstrumente, also den gestrichenen Bass und den sogenannten bezifferten Bass. Das heißt, wir brauchen ein Cello und ein Cembalo oder Laute oder beides oder eine Orgel oder was man dann auch Lust hat, diesen Bass zu besetzen. Es geht also los mit diesen Bassinstrumenten und der erste Geige. Es ist ein Dreivierteltakt und es geht los mit einem Halbtonschritt gegen oben. Also mit sehr, sehr vielen Halbtonschritten, die so eine klagende Weise aufmacht. Man ist schon total in Purcell drin und seinen Anthems und seinen Klagen aus den Opern auch. Es klingt ein bisschen nach Let Me Weep, nach dieser unnachahmlichen Purcellschen Kunst, das aller tiefste, abgrundtiefe Leid der menschlichen Seele darzustellen. Und für mich ist das eigentlich wirklich eine Klage par excellence ohne Worte, die natürlich dann in allen ihren Facetten gezeigt wird mit der Zeit. Wie gesagt, erste Geige fängt an mit dem Bass und zwei Takte später antwortet schon die zweite Geige, weil die, wer weiter unten anfängt, macht sie nicht genau dieselben Schritte, sondern macht eine kleine Terz, aber das ist auch immer noch eine sehr traurige Angelegenheit. Dann grooven die sich da so ein und antworten sich in Vierteln mit auch teilweise ziemlich großen Sprüngen und das kommt mir dann meistens eigentlich so vor, als würden die Geigen zuerst sagen, ach mein Gott, mein Herz ist so schwer und ich bin zu Tode betrübt und dann erst sagt, wieso. Also für mich ist es so, in Takt 6 fangen sie dann zu sagen, denn ich bin zu Tode betrübt, denn mein Liebster ist gestorben, zum Beispiel. Sowas in diese Richtung. Um den sechsten Durchgang herum kommt das eben dann das erste Mal, dass wir dann nicht mehr in G-Moll sind, sondern dass die erste Geige dann plötzlich gegen F-Dur geht. Und sich so eine Wohligkeit, eine ganz, ganz kurzweilende Wohligkeit einrichtet, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt wird irgendwie doch alles gut. Aber leider dauert das dann immer gar nicht so lange und dann kommt das Moll wieder zurück. Das finde ich eine der schönsten Teile. Und dann kurz nach dieser F-Dur-Stelle, das finde ich auch so wahnsinnig toll, schalten sich dann die zwei Geigen, die sich bisher eigentlich meistens imitiert haben oder die sich gegenseitig antworten in ihren Klagen, kommen die plötzlich zusammen und machen dasselbe und gehen da in Terzen hoch, hoch, hoch hinauf durch eine ellenlange Reihe von Achteln und das ist wirklich so ein unglaublicher Aufschrei und ich glaube, das wirkt einfach auch deswegen so wahnsinnig groß, weil bisher überhaupt nichts zusammen war. Wenn das dann plötzlich so kanalisiert wird, dann entwickelt das eine unglaubliche Kraft. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstellen. Und dann umschlingen die sie sich immer weiter und es gibt jetzt Stationen der Trauer. Da kommt dann manchmal auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer manchmal auf. Irgendwie die Hoffnung, dass es irgendwann besser wird oder dass er vielleicht doch zurückkommt oder was auch immer. Es könnte auch so eine Orpheus- oder Eurydike-Geschichte sein. Also das heißt, nach ein paar Takten wird dann diese ganze Klage, die sich eigentlich immer so ein bisschen nach unten richtet, wird dann plötzlich nach oben gerichtet. Und es gibt so eine teils chromatische Linie gegen oben in beiden Stimmen. die wirklich so eine Hoffnung projiziert. Also dazu muss man wissen, grundsätzlich absteigend gleich Klage, aufsteigend gleich Hoffnung. Das war damals so und noch insbesondere im chromatischen Durchgang. Ein chromatischer Durchgang ist, wenn man einfach immer einen Halbtonschritt weiter hochgeht. Das ist irgendwie eine Symbolik, die kannten die Leute dazumals und viele konnten ja auch nicht lesen, aber sie haben das dann gehört und wussten eigentlich, worum es geht. Dann gibt es so eine Stelle, wo die erste Geige anfängt, sich in Synkopen zu bewegen und die zweite Geige ist sehr stabil in Vierteln und das gibt irgendwie so eine irisierende Wirkung, weil die sich da irgendwie so oszillierend aneinander vorbeischaukeln. Das ist auch eine wirklich ganz, 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 ganz tolle Stelle für mich. Und ich habe auch einige Aufnahmen gehört, das machen alle so ein bisschen anders. Und für mich ist das irgendwie so ein zurückgezogener Moment, so das Warten eigentlich auf den nächsten Ausbruch. Was ich auch grundsätzlich an dem Stück mag, ist die unglaubliche Ausgewogenheit zwischen klagenden Stellen und sehr klarem Rhythmus dann immer wieder und dann wieder zurück in die Klagen und dann kommen später auch virtuose Stellen. Es wird einmal so nie langweilig. Eigentlich typisch für die Zeit in Variationen setzen. Es gibt so einen Aufbau, dass es zuerst immer schneller wird und dann flacht das wieder ab und dann wird es noch einmal schneller in einer anderen Art und Weise. Also das heißt, die Musik damals, es war nicht einfach eine lineare Entwicklung, wir machen jetzt immer mehr, sondern wir machen jetzt zuerst mehr von kleinen Noten und dann gehen wir zurück und dann machen wir das nochmal, aber auf eine andere Art und Weise. Und dann wird man irgendwie auch als Zuhörer irgendwie so hochgeschaukelt, dass es kommt so ein erstes Mal und dann darf man sich ein bisschen kurz ausruhen und dann geht es nochmal so richtig mit der Post ab. Eine der schwierigsten Stellen vielleicht für uns ist, wenn es dann eben plötzlich abgeht und in den oberen Stimmen ein Taktwechsel stattfindet. Purcell schreibt, es gäbe einen neuen Achtel, aber man würde heute einfach sagen, dass es dann Triolen gibt über den Vierteln. Das heißt, die ganze Geschwindigkeit wird gefühlt noch erhöht. Zuerst eben durch Tirolen und dann durch Sextolen und das wird dann, je nachdem, was man für ein Tempo erwischt hat am Anfang, wird das dann wirklich sehr, sehr, sehr schnell und das liegt auch nicht immer so wahnsinnig gut, aber da sage ich mir dann einfach immer Augen zu und durch, einmal schön aufs Gas drücken und dann kommt man dann hoffentlich am anderen Ende wieder heil raus. Was tatsächlich eine Schwierigkeit in dem Stück darstellt, vor allem wenn man es aus dem Original spielt, die Bässe, die haben gar nicht alle Ziffern drin. Das heißt, die müssen eigentlich ganz genau wissen, wohin sich die Oberstimmen bewegen. Und in den Originalnoten hat man auch keine Partitur, sondern man hat wirklich nur seine eigene Stimme. Und das war sehr, sehr knifflig für uns, das damals zu machen, weil man wirklich ganz genau sagen musste, hör mal, hier gehen wir nach F-Dur und ich habe da ein Fis und du hast da ein Cis und da haben wir ein Ges und dass man irgendwie aneinander vorbeikommen und der Cembalist dann ganz genau wusste, wo er in seinem ständig sich wiederholenden Bass die Harmonien richtig setzen muss. Das heißt, die müssen eigentlich ganz genau wissen, wohin sich die Oberstimmen bewegen. Ganz ehrlich, ich kann das eigentlich gar nicht so beschreiben, was denn jetzt das ausmacht, dieses Purcell'sche. Es hat irgendwie was absolut Geniales, sehr Englisches, finde ich. Es ist nicht so offenkundig und unfiltrierte Darstellung der Gefühlswert wie in der italienischen Musik. Und es ist auch nicht so komplett hinter einer Maske versteckt wie die französische Musik. Aber es hat eine unglaubliche, irgendwie einsame Tiefe. Und ich glaube, da war ja tatsächlich der Kaiser drin. Ich kenne keinen anderen Komponisten, der so ohne Selbstzweck die tiefsten Gefühle darstellen konnte wie er. Ich habe dann jeweils am Schluss das Gefühl, dass ich eine ganze Welt durchlebt habe oder eine ganze Welt beschrieben habe, weil die Gefühle, die sind so komplex, auch wie die zusammenhängen.